Herzlich willkommen zum Digitier Podcast, dem Podcast zur gleichnamigen Vernetzungs- und Transfermaßnahme. Diese Transfermaßnahme begleitet 13 Verbundprojekte, die über die Bekanntmachung Innovation zur Digitalisierung in der Nutztierhaltung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert werden. In den Verbundvorhaben arbeiten Akteure aus Landwirtschaft, Forschung und Industrie sektorübergreifend zusammen an innovativen Technologien, um das Tierwohl zu verbessern, die Arbeitsbelastung der Landwirte zu verringern und die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen. Mit unserem Digitier-Podcast möchten wir Ihnen Einblicke in die verschiedenen Innovationsprojekte geben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Digitier-Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, dies ist die vierte Podcast-Folge der Digitier-Transfermaßnahme zum Thema Vernetzung digitaler Systeme und Daten in der Nutztierhaltung. Ja, mein Name ist Marvin Müller und ich freue mich sehr, heute gleich zwei Interviewpartner begrüßen zu dürfen, die mir zugeschaltet sind. Das sind einmal Frau Prof. Dr. Sandra Rose und Herr Prof. Dr. Harald Matthes. Zur Vorstellung der beiden ganz kurz, Frau Prof. Dr. Sandra Rose ist Professorin für Landtechnik an der Hochschule Neubrandenburg im Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften. Sie forscht auf den Gebieten Technik und Verfahren im Pflanzenbau und in der Milchviehhaltung. Eine ihrer beruflichen Leidenschaften ist die Herausforderung, biologisch-technische Probleme zu lösen und in Einklang zu bringen. Tierwohl und Technik miteinander zu harmonisieren, liegt schon seit vielen Jahren in ihrem Fokus. Frau Professor Rose verfolgt das Ziel, durch die Stärkung von Tierwohl und Tiergesundheit den ökonomischen Erfolg für Landwirte zu erhöhen. Durch den Erhalt der Langlebigkeit und der Leistung der Tiere möchte sie zur Gestaltung einer nachhaltigen Nutztierhaltung beitragen. Sie ist außerdem im Podcast für das Projekt IOL. Was das bedeutet und womit man sich dort beschäftigt, darüber sprechen wir gleich. Herr Prof. Dr. Harald Matthes ist Professor für industrielle Informatik und Biosystemtechnik und leitet das Fraunhofer Anwendungszentrum, abgekürzt SIMILA, Systeme für mobile Dienste und moderne intelligente Lebens- und Arbeitswelten in Hamm. Ja, in seiner anwendungsbezogenen und marktorientierten Forschungstätigkeit verfolgt er die interdisziplinäre Kombination von Mikrosystemtechnik, Optik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Biologie und IT-Informatik. Die daraus resultierenden Systeme finden Anwendung in der Diagnostik und Lebensmittelüberwachung, im Umweltmonitoring oder in Operationssälen. Ja, und er steht in diesem Podcast auch für das Projekt Ceres. Auch dazu sprechen wir gleich. Und bevor wir nämlich in das Thema gehen, möchte ich Sie beide erstmal ganz herzlich begrüßen. Frau Professor Rose, Herr Professor Matthes, hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast.
Hallo.
Hallo.
Ja, Sensoren sind ja etwas, die uns wirklich durch den Alltag begleiten. Ja, ich trage mittlerweile immer, wenn ich laufen gehe, zum Beispiel ein Fitnessarmband, um einfach danach auswerten zu können, wie schnell ich war, wie hoch mein Pulsschlag war und so weiter, um einfach sehen zu können, ob und wie ich mich verbessere. Ja, möglich wird das durch kleinste Sensoren, die Funktionsabläufe und Umgebungsbedingungen diagnostizieren können und mit uns als Entscheidungsträger dann auch kommunizieren. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung der Produktionsprozesse in der Nutztierhaltung, die gekennzeichnet ist von der Nutzung verschiedenster Sensoren, Robotern und auch Kommunikationssystemen, die uns zum Beispiel dann Informationen über den Gesundheitszustand der Tiere oder die Qualität der Stallluft liefern beispielsweise. Oftmals können diese Systeme aber nicht ausreichend miteinander kommunizieren, was entweder auf mangelnde Kompatibilität oder das Fehlen von passenden Schnittstellen zurückzuführen ist. Denn es müssen nicht nur unterschiedliche Systeme im Rahmen der Digitalisierung in der Nutztierhaltung zusammengeführt werden, sondern auch Daten. Denn die Gesellschaft erwartet auch vermehrt, dass landwirtschaftliche Betriebe bei der Tierhaltung prozessbegleitende Daten bereitstellen, die zur Dokumentation der Rahmenbedingungen und eine Rückverfolgbarkeit der Produkte ermöglichen. Diese Daten sind teilweise schon verfügbar, werden in der Praxis aber nicht zentral gesammelt, denn es fehlt an einer systemübergreifenden Lösung für das Zusammenführen, Speichern, Auswerten und Bereitstellen der Daten. Die heute hier vorgestellten Projekte beschäftigen sich genau damit und bieten unterschiedliche innovative Ansätze, um unterschiedliche System- und Daten miteinander zu vernetzen. Ja, Frau Rose, ich würde gerne mal bei Ihnen beginnen. Die Hochschule Neubrandenburg ist ja Verbundpartner in dem Projekt IOL, das steht für Internet of Livestock. Und in dem Projekt geht es um die kleinteilige Vernetzung neuer intelligenter Sensorik und Aktorik am Tier. Da würde mich jetzt als allererstes natürlich mal interessieren, um welche neue Sensorik handelt es sich denn hier und warum oder was macht diese Sensorik denn intelligent?
Ja, die Sensorik erfasst die Umweltparameter, Lichtstärke, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und auch noch einen Luftgütesensor direkt am Tier, also an der Kuh. Und Da der Sensor am Halsband im Nackenbereich befestigt ist, können wir eben sehr nah das Mikroklima direkt am Tier messen. Zudem ist ein Ortungssystem in diesem Tag integriert und in der Kombination von diesen ganzen Parametern ist es eben möglich, Rückschlüsse auf das Aufenthaltsverhalten in Bezug auf Stallklima und der einzelnen Tiere zu ziehen. Derzeit wird noch ein weiteres Modul erprobt, was auch mit in diesem Sensormodul damit drin ist, das Stehen, Liegen und Laufen erfasst. Und damit wäre der Sensor dann auch in der Lage, das Aktivitätsverhalten abzubilden. Und Ziel ist eben, das Ganze zu kombinieren, also wirklich als Multisensor zu betrachten und damit eben Rückschlüsse ziehen zu können.
Warum gab es denn die Notwendigkeit, da, ich sag mal, diese intelligente Sensorik zu verwenden? Also gab es denn bisher keine zufriedenstellenden Systeme, die Sie hätten nutzen können, also die zum Beispiel auch eine Lokalisationsfunktion für den kombinierten Einsatz im Stall und auf der Weide bieten?
Also natürlich gibt es schon Sensorik auch für Stehen, Liegen, für Aktivitätsverhalten und auch für Klima im Stall. Mikroklima am Tier gibt es noch nicht. Das Problem bei der bisherigen Sensorik ist aber, dass sie nicht gut miteinander vernetzt ist. Deshalb Internet of Livestock. Wir wollen die ganze Sensorik miteinander vernetzen, um daraus eben wirklich gute Handlungen für den Landwirt ableiten zu können. Die Ausstattung der Weide mit der entsprechenden Technik ist eine Herausforderung, weil aufgrund der Witterung müssen zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Technik geschaffen werden, wie was weiß ich, beispielsweise Serverhäuschen oder ähnliches. Außerdem muss die Funkverbindung für die Sensoren entsprechend zum Modul und dann weiter in ein Netzwerk gewährleistet sein. Und je nach Größe der Weide müssen also auch entsprechend Antennen oder Signalverstärker aufgestellt werden. Ein anderes Problemfeld auf der Weide, aber auch im Stall, stellt vor allem auch die adäquate Energieversorgung der Sensoren dar, weil das ist nämlich gar nicht so einfach und sie wollen nicht irgendwie jeden Tag bei der Kuh die Batterien wechseln.
Ja, ich hatte am Anfang ja schon gesagt, dass die Sensorik in Ihrem Projekt auch mit Aktorik vernetzt werden soll. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen, was man denn genau in diesem Zusammenhang unter Aktorik versteht und vor allem welche Vorteile diese Vernetzung bietet?
In unserem Fall kann die gesamte Steuerung der Stallklimatechnik automatisiert und an die Tiere angepasst werden. Steigt beispielsweise die Temperatur des Tiermikroklimas in der Herde über einen Schwellenwert, kann dies an den Lüfter übermittelt werden. Und der wird daraufhin angeschaltet oder schneller geschaltet. Da der Landwirt, die Landwirtin die Stallklimatechnik in diesem Fall nicht mehr manuell nachsteuern muss, ist eine solche Automatisierung auch eine deutliche Arbeitsentlastung für den Tierhalter. Entscheidend ist am Ende die Tier-Maschine-Mensch-Interaktion. Unter Aktorik werden im Falle von Internet of Livestock Geräte wie Lüfter, Curtains, Vernebelungsanlagen, aber auch Spaltenroboter und ähnliches verstanden. Die sollen eben zukünftig ebenfalls mit einem Sender ausgestattet werden und die Kommunikation mit den Sensoren am Tier ermöglichen. Ziel ist es, durch diese Kommunikationswege, die Geräte auf Grundlage von tierbezogenen Indikatoren zu steuern und sehr eben das Stallklima an die Bedürfnisse des Tieres anzupassen. So kann zum Beispiel eine Hitzebelastung der Tiere frühzeitig erkannt werden und entgegengewirkt werden. Und zusätzlich bietet sich ein Ansatz, entstehende Emissionen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Ja, das klingt ja für mich erstmal danach, dass eine ganze Menge Daten dann gesammelt werden, wenn eben diese Sensorik eingesetzt wird. Da würde ich gerne jetzt auch mal genauer reingucken, wie eigentlich Daten gesammelt bzw. auch gespeichert werden. Und gehe einmal weiter zum Professor Mattis, denn Sie entwickeln in Ihrem Vorhaben Ceres zusammen mit Verbundpartnern eine Cloud-Plattform, in der Daten aus landwirtschaftlichen Betrieben zusammenfließen. Da würde mich jetzt als allererstes einmal interessieren, welche Daten denn eigentlich in der Plattform zusammenfließen sollen und warum gibt es dafür immer noch keine geeignete Lösung bisher?
Ja, gute Frage. Also alles, was in der Landwirtschaft anfällt, soll da hineingespielt werden können. Auch das, was Frau Rose eben gesagt hat, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wir haben auch Sensordaten aus Ställen. Wir haben aber auch Daten, die aus dem Bereich der Nahrungsmittelerzeugung da hineingespielt werden, vernetzen uns gerade mit anderen Projekten. Es gibt ein sehr schönes Projekt, wo wir auch dann beteiligt sind. Das heißt Kinley, wo eben Lebensmittelketten abgebildet werden und wo eben auch solche Daten dann aufgenommen werden müssen, die dazu gereichen, dass man hinterher auch eine KI beispielsweise anwenden kann. Und das ist genau der Grund. Ursprünglich war die Intention, dieses Projekt zu machen, den Landwirten die Datensouveränität zurückzugeben. Und man kann jetzt die Frage stellen, warum Gibt es das nicht? Naja, man kann mit den Daten auch als Firma, und das findet nach wie vor statt, wahnsinnig viel Geld verdienen. Es ist zum Teil so, dass die Daten an die Landwirte zurückverkauft werden mit einer entsprechenden Auswertung, und das kann es eigentlich nicht sein. Und wenn wir jetzt schauen, wie die Gesetzgebung sich in den nächsten Jahren ändern wird, ist einiges angekündigt, dann sind die Landwirte voll reportingpflichtig. Das heißt, sie müssen sich auch erklären können, und dafür brauchen sie Daten, brauchen entsprechende Auswertealgorithmen, und das ist genau das, was wir zur Verfügung stellen. Also hat sich diese Cloud-Plattform eigentlich im Verlaufe dieser 3 Jahre, die wir das Projekt jetzt fast machen, mehr und mehr zu einem Datenraum entwickelt. Und das ist es heutzutage auch. Es ist ein echter Datenraum, wo heterogene Daten hineingespielt und ausgewertet werden können.
Jetzt haben Sie gerade selber schon die Landwirte genannt als Zielgruppe. Ist das auch, was Sie fokussieren, oder gibt es dann noch andere primäre Zielgruppen, die Sie eben mit dieser Plattform erreichen wollen? Und wie steht es vor allem auch um Betriebe? Also von welchen Größenordnungen sprechen wir hier oder auch welche Nutztierarten?
Also wir haben, wenn man jetzt mal bei den Nutztieren bleibt, Kühe abgebildet, Schweine abgebildet. Wir haben Projekte gemacht außerhalb von Ceres im Bereich der Beratung von Reitstallanlagen, also Pferde. Puten sind jetzt im Moment ein ganz wichtiges Betätigungsfeld für uns, weil man dort eben die Gesundheit, die Tiergesundheit, aber das Tierwohl auch sehr gut berechnen kann mit Modellen, mit KI-Algorithmen, die dann zu Modellen führen. Und ja, ursprünglich war die Fokussierung auf Landwirte, das ist nach wie vor der Fall, aber es ist ein modulares System, das kann man erweitern. Das haben wir, das habe ich eben ja schon gesagt, auch schon gemacht, in Richtung Nahrungsmittelindustrie, um dort eben auch die Informationen, die während der Tieraufzucht, dort sind es die Puten beispielsweise, anfallen, auch zur Verfügung zu stellen, um damit eben auch die Möglichkeit dem Tiererzeuger zu geben, ganz andere Preise abzurufen am Markt, weil er nachweisen kann, dass die Tiergesundheit lückenlos von dem Küken bis hin zum Schlachtkörper eben gegeben war und gegeben ist. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Kühe, Frau Rose hat sie eben auch schon erwähnt, ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man an Nachhaltigkeit denkt. Welche Nachhaltigkeitsmodelle wendet man dann an? Naja, gut ist, wenn ich Daten habe und kann verschiedene Modelle rechnen. Dazu brauche ich diese Daten aber erst. Und beim Schwein sind unterschiedliche Dinge, spielen eine große Rolle und sind anzuwenden. Schwanzbeißen beispielsweise zu vermeiden. Wir haben dort im KI-Bereich vor Jahren schon Modelle entwickelt für die Vorhersage. Aber es geht ja nicht nur um diesen singulären Teil, sondern es geht auch darum, auch hier beispielsweise das Tierwohl, Tiergesundheit, aber dann auch die Qualität der Produkte nachweisen und berechnen zu können. Und insofern ist das ein System, was sich auch öffnet in Richtung Nahrungsmittelindustrie, in Richtung Veterinärmedizin, ganz wichtig, weil man auch dort den Einsatz von Antibiotika zum Beispiel gezielt und reduziert applizieren will. Und da brauche ich überall Daten und Informationen und Modelle vor allen Dingen. Ich muss auch Vorhersagen machen können. Und das ist das, wohin sich die ganze Ceres-Plattform jetzt hinein entwickelt. Modelle, die dann letztendlich auch sehr stark KI-basiert sind.
Sie hatten eben einmal den schönen Satz gesagt, Sie wollen den Landwirten die Datensouveränität wieder zurückgeben. Was genau meinen Sie damit? Also wie ist denn die Situation bisher gewesen? Also warum liegt die ohnehin nicht bei den Landwirten?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns gefragt. Diese Frage war der Ursprung dieses Projektes eigentlich. Warum haben die Landwirte eigentlich die Datenhoheit nicht? Naja, weil man eben als Firma, die dem Landwirt zum Beispiel Melkroboter oder was anderes verkauft, mit diesen Daten Geld machen kann. Und weil man die Landwirte dort ziemlich, ich zitiere jetzt einfach mal einen Landwirt, mit dem wir eng zusammenarbeiten, unter der Decke gehalten hat. Also da stehen wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber das geht so nicht mehr. Es widerspricht auch vollkommen der Datengesetzgebung in der EU. Und eins ist auch ganz wichtig, eine Sache, die witzigerweise in den USA im Mittleren Westen im Cornbelt gemacht wurde. Da haben sich Landwirte zusammengeschlossen und haben Datengenossenschaften gegründet, um sich gegen die großen Firmen zur Wehr setzen zu können. Und soweit ist es hier noch nicht, aber man muss rechtzeitig dafür sorgen, dass die Landwirte ihre eigenen Daten nicht nur erzeugen, sondern auch besitzen, und dass sie mit diesen Daten eben auch arbeiten können. Und wir haben ganz unterschiedliche Situationen vorgefunden bei den Landwirten. Es gibt dort eine Reihe von Agraringenieuren, die also mit einer akademischen Ausbildung, die angefangen haben zu programmieren. Das muss es nicht sein. Die sollen sich um ihren Hof, um die Erzeugung kümmern können. Und deshalb ist auf dieser Datenplattform eben auch eine Oberfläche drauf, die einfach zu bedienen ist und die auch in die Hand der Landwirte hinein entwickelt worden ist und weiterentwickelt wird. Wir haben ja noch ein paar Monate. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und jetzt, wo so die ersten Schnipsel draußen ruchbar werden und erzeugt, gezeigt werden können, da steigt plötzlich auch die Nachfrage. Da kriegen wir schon mal eine Nachfrage, ob man das kaufen kann, wie man das kaufen kann und was das kosten soll. Ja, wir haben aber vor, das auszurollen in die Landwirtschaft und für die Landwirte das kostenlos zu halten, damit dort eben auch weiterentwickelt werden kann und das Feedback gesammelt werden kann und dafür eben auch gesorgt werden kann, dass sich das erstmal verbreitet. Und dann kann man über unterschiedliche Modelle auch nachdenken.
Wenn wir uns da einmal nochmal die Technik angucken, wie sieht das denn aus mit den Schnittstellen? Wie verknüpft man denn sich überhaupt mit der Plattform und arbeitet dort mit unterschiedlichen Datenquellen? Also welche bieten Sie da an?
Also alles, was irgendwie Daten liefert und abgegriffen werden kann, kann dort hineingespielt werden. Wir sind machen sehr viel mit offenen Standards, Standards, wie sie auch in der IoT oder im Smart-Home-Bereich verwendet werden. MQTT ist so ein Protokoll, was man verwenden kann, aber wir sind da nicht auf ein Protokoll abonniert. Wir haben die Firma IMST aus Camp Limfort dabei, die im Bereich der Chip-Entwicklung, aber vor allen Dingen auch im Bereich LoRaWAN sehr aktiv sind und sehr gute Lösungen auch bieten, sodass auch Sensornetzwerke aufgebaut werden kann. Ähnlich wie Sie das eben gesagt haben, Frau Rose, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und sodass man auch in einer größeren Umgebung um den Hof herum, sprich also da, wo die Ackerflächen auch sind, wo die Weideflächen sind, eben auch Daten sammeln und dann irgendwohin übertragen kann, zum Beispiel auch einen Server, der in oder an diesem Hof steht. Da sind wir nicht auf ein bestimmtes Modell abonniert. Uns ist klar, dass das eine heterogene Datenlage ist, sind unterschiedliche Daten mit unterschiedlicher Qualität, die entweder beim Landwirt verbleiben oder zur Verfügung gestellt werden, in eine Cloud überspielt werden können. Das ist eben auch die Heterogenität von Datenräumen. Und da halten wir uns an das, was der International Data Space oder das International Data Space Consortium vorschlägt und vorgibt, sodass man dort eben auch internationalisieren kann, wenn man das möchte.
Jetzt würde ich einmal noch ganz kurz in die Praxis gucken. Also wie sieht dann die Arbeit damit bei Landwirtinnen und Landwirten im Arbeitsalltag aus? Gibt es da zum Beispiel eine App? Wie schaut man sich da Datenerkenntnisse an und vor allem, welchen Mehrwert haben denn die Tiere auch letztendlich davon?
Also es gibt auch eine App oder es wird eine App geben, die gibt es jetzt noch nicht, aber das zu transferieren, was wir an Oberflächen haben, auf mobile Komponenten, das ist ein Standardprozess bei uns. Insofern kann, das wissen wir aus diesen ganzen Untersuchungen, die wir drumherum gemacht haben, um die Benutzbarkeit, Usability, User Experience. Der Landwirt möchte das auf seinem Smartphone haben und möchte zumindest die wichtigsten Informationen dort auch in einem Dashboard angezeigt bekommen. Und das ist auch das, was wir machen. Wir haben unterschiedliche Dashboards schon entwickelt und rollen die jetzt aus, kriegen Feedback, verbessern die. Aber ganz klar, das muss auch mobil laufen, auf dem Tablet oder eben auf dem Smartphone. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, was bringt das den Tieren? Naja, das bringt den Tieren schon eine gezieltere, also erstmal im Landwirt eine gezieltere Möglichkeit, auf der Informationsbasis, die es dort gibt, die Tiere zu unterstützen. Deine Produktion zu unterstützen, aber auch Tiergesundheit und Tierwohl zu unterstützen. Und das ist der übergeordnete oder das übergeordnete Ziel für den Hof, auf der einen Seite eine Produktionsoptimierung zu machen. Das heißt, ich muss meine Produktionsmittel, das sind Dünger, das sind Antibiotika, das sind Pestizide, so einsetzen, dass ich einen maximalen Nutzen davon habe. Das ist einmal ein Nutzen im Bereich der Produktion, aber es ist auch ein Nutzen im Bereich des Tierwohls. Und das kann man wunderbar unter einen Hut bringen, wenn man die richtigen Daten hat. Und wir haben, muss man auch sagen, in diesem Kreis, der uns da unterstützt, in diesem assoziierten Kreis, Landwirte, die auch beides unter einen Hut bringen wollen, die ihre Tiere auch lieben. Und insofern kommt denen das gerade recht, dass es dann Möglichkeiten gibt, mit diesen Komponenten zu arbeiten, mit dieser Software zu arbeiten, und die ist sehr, sehr einfach gehalten.
Ja, ich würde gerne direkt auch bei dieser Fragestellung einmal bleiben und mal zu Ihnen, Frau Rose, rübergehen beim Internet of Livestock. Wie sieht es denn da aus? Wenn wir da mal auf die Landwirtinnen und Landwirte gucken, welche Arbeitserleichterung erfahren die denn eigentlich bei Ihnen, vor allem durch die Vernetzung von Sensorik und Aktorik?
Ja, im Prinzip ist es ein ähnlicher Ansatz, den wir eben auch bei Herrn Mattes gesehen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, können wir im besten Fall auch unsere Daten bei Herrn Mattes mit auf die Plattform einspielen. Bisher war es einfach ein bisschen so, jeder Hersteller hat so Daten erfasst, ne? Dann hatte der Landwirt verschiedene Hersteller in seinem Betrieb und er kann eben wenig von den Daten nutzen. Ja? Er kann wenig Handlungen ableiten, weil es keine gute Verknüpfung gibt und eigentlich die Digitalisierung nicht richtig genutzt wird. Denn was wollen wir bei Digitalisierung? Möglichst viele Daten zusammenpacken und daraus vernünftige Schlussfolgerungen ziehen. Das wird sich einmal dahin auswirken, dass immer mehr Transparenz und gläserne Produktion gewünscht wird, und wir das dafür einfach brauchen, aber eben auch wirklich Handlungen, Anwendungen für den Landwirt ableiten. Ja, wir erfassen super viel Daten, aber es fehlt eben noch, daraus einen wirklich guten Nutzen zu ziehen. Und bei uns ist eben der Ansatz, die Daten, also die Sensorik, die wir in verschiedenen Bereichen erfassen, wirklich miteinander zu vernetzen, um sofort Anwendungen für den Landwirt im Stall bereit zu haben. Ja, also gleich die Lüftung oder was auch immer nachsteuern zu können und zu sehen, was passiert. Und das Ganze natürlich möglichst automatisiert, dass der Landwirt von solchen Aufgaben einfach auch befreit wird. Noch dazu haben wir eben dieses integrierte Ortungssystem, was auch auf der Weide funktioniert und im Stall, was natürlich das Auffinden einzelner Tiere gerade in großen Betrieben in Mecklenburg und Brandenburg bei uns von Vorteil hat und das dem Landwirt natürlich auch erleichtert und wir damit natürlich auch das Verhalten der Tiere erfassen können und damit eben auch relativ schnell Rückschlüsse aufs Wohlbefinden schließen können oder gegebenenfalls eben was tun können, wenn wir merken, oh, da stimmt irgendwas nicht.
Können Sie da vielleicht gerade beim letzten Punkt, also dem Erfassen des Verhaltens von Tieren und auch den Rückschlüssen auf das Tierwohl, können Sie da noch ein bisschen genauer was zu erzählen? Also welche Rückschlüsse wären denn möglich? Also was könnten Sie sich da vorstellen?
Na, durch die Kommunikation praktisch der Sensoren und Aktoren wird ein viel schnelleres Agieren beim Über- oder Unterschreiten von den Schwellenwerten, beispielsweise eben der Umgebungstemperatur oder Aktivität, ermöglicht. Veränderungen im Steh- und Liegeverhalten können besser überwacht werden, beispielsweise der Brunstzyklus, aber auch für Lahmheiten. Und durch diese automatisierte tierbezogenen Indikatoren im Tier können wir die Klimasteuerung eben auch deutlich ändern. Natürlich gibt es das jetzt auch schon, dass ich Curtains hoch und runter fahren kann, aber wir versuchen das wirklich eben direkt am Tier zu erfassen und nicht nur im Stall und damit eben viel schneller zu handeln und somit eben das Tierwohl und auch die Tiergesundheit schnell verbessern zu können, bevor die Tiere irgendwelche Schädigungen haben.
Sie haben gerade eben auch schon gesagt, dass eine Vielzahl von Daten erfasst wird. Und auch der Herr Mattes hat eben schon darüber gesprochen, dass eben Daten und in welchem Umfang diese erhoben werden. Also und wenn wir gerade über Daten diskutieren und darauf schauen, dann ist natürlich auch das Thema Datenhoheit bzw. Datensicherheit von ja nicht nur großem Interesse, sondern äußerster Wichtigkeit, ne? Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, Herr Mattes, also wenn Sie sagen, Stärkung der Datenhoheit ist ein wichtiger Punkt, wie sieht es denn da bei Ihnen mit Datensicherheit aus? Also wird diese erstens in Ihrem Konzept auch berücksichtigt und vor allem auch wie? Also wie können Sie denn garantieren, dass die Daten auf Ihrer Plattform tatsächlich auch sicher sind?
Naja, also wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Telemedizin, Telegesundheit und das ist auch ein Bereich, der nach wie vor bei uns weitergetrieben wird und da hat man den höchsten Standard an Datensicherheit und Datenintegrität, also das ist die Safety, ne? Und das haben wir übertragen eins zu eins einfach auf den Bereich Landwirtschaft. Und das Problem ist, ich gehöre ja neben der Hochschule hier auch zur Fraunhofer Gesellschaft, dass wir dort gehalten sind, auch immer die neuesten Datensicherheits- und also Security-Safety-Standards auch anzuwenden. Deshalb sind wir jetzt zum Beispiel dabei, in dem Projekt CERIS die Datenbanken, die wir dort verwendet haben, die auch Open Source basiert sind, zu erneuern bzw. auch zu ersetzen, weil es dort wunderbare Communities gibt, die da extrem auf Datensicherheit und Daten Integrität auch achten. Und das, was dort verwendet wird, Leading Edge, wird jetzt auch integriert in die aktuelle Architektur. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, es ist sehr wichtig, also neben diesen Algorithmen, die man immer anpassen muss, dass man Verschlüsselungsverfahren verwendet, das ist aber auch schon fast Standard, und dass man die Datensparsamkeit eben auch entsprechend schlau auslegt. Das heißt also, diese Datenraumkonzeption, die geht ja davon aus, dass die Daten jetzt nicht eben in die große Cloud hinein kopiert werden oder geschoben werden, sondern dass die dort liegen bleiben, wo sie erzeugt werden, sodass man also viele Daten Silos hat, die zwar miteinander verknüpft werden über intelligente Konnektoren, wo aber jeder Konnektor auch wieder ein Stück Sicherheitsalgorithmus enthält und der schaut, darf diese Person überhaupt auf diese Daten zugreifen. Also dieses Rollenverständnis und diese Zugriffsbeschränkung, die ist praktisch in jedem Connector, also im intelligenten Interface mit drin. Und man spielt eben nicht alles in ein großes übergeordnete Silo rein, weil wenn dort, wie jetzt bei Microsoft beispielsweise, ein Schlüssel verloren geht, dann sind alle Daten zugänglich. Und das ist in der Konzeption, so wie die Datenräume aufgebaut sind, eben nicht der Fall. Und dadurch hält man eben auch die Zugriffsmöglichkeiten, unberechtigte Zugriffsmöglichkeiten, ziemlich klein. Das ist ein Konzept, was wir seit Jahren betreiben, was sehr viel Aufwand bedeutet hat, aber was jetzt sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist und vor allen Dingen aber auch in Algorithmik, sodass der Aufwand sich dort auch auf ein Minimum reduziert.
Okay. Ein Punkt, den ich gerne noch diskutieren würde, der auch oft im Zusammenhang mit Technologie diskutiert wird, ist das Thema der Innovation. Frau Rose, da würde ich gerne noch mal eine Frage an Sie stellen. Sie verfolgen in Ihrem Projekt ja einen hochinnovativen Ansatz zur Energieversorgung der verwendeten Sensorik, das sogenannte Energy Harvesting. Können Sie an der Stelle einmal kurz erklären, worum es sich dabei handelt und vor allem auch, wie weit dieser Ansatz denn in der Praxis schon funktioniert?
Gerne. Wir haben ja sonst immer das Problem, dass wir meistens irgendwie Batterien in einem Sensor haben. Und kein Landwirt hat Lust, ständig die Tiere zu fangen und irgendwas auszutauschen. Daher haben wir bisher zwei Energiegewinnungsansätze verfolgt. Der eine beruht auf dem Prinzip der Wärmenutzung vom Tier. Also wir nutzen sozusagen die Wärmedifferenz zwischen Tier- und Umgebungstemperatur. Und die zweite Variante beinhaltet klassischen Photovoltaik-Panel. Beide Ansätze haben bisher in unseren Tests zu einer guten autarken Energieversorgung der Sensoren beigetragen. Wir waren selbst fast überrascht, wie gut es funktioniert hat. Ich kann jetzt leider die Funktionsdetails nicht im Einzelnen preisgeben, weil da noch die Schutzrechte ausstehen, sonst kriege ich Ärger mit meinen Industriepartnern. Aber wir sind da total optimistisch. Also ja, war ich selbst erstaunt, weil ich damit auch nicht bisher jetzt wenig Berührungspunkte hatte, wie gut die beiden Ansätze funktioniert haben. Und ich mich schon immer gefragt habe, warum macht das keiner? Warum gibt es das noch nicht? Genau, also da sind wir sehr hoffnungsvoll, dass wir da wirklich was Gutes hinkriegen und den Multisensor sozusagen am Tier dann auch autark versorgen können.
Wie sieht da aktuell Ihr Zeithorizont aus?
Wir testen das im Moment im Stall in Köllitz bei unserem anderen Versuchspartner. Genau. Und das läuft ganz gut, sodass wir hoffen, dass das bis Ende des Jahres mehr oder minder ausgereift ist.
Gut, dann würde ich jetzt einmal noch gerne zum Abschluss ein bisschen auf die Verbraucherseite schauen. Herr Mattes, da gehe ich noch einmal zu Ihnen rüber. Können Sie ein bisschen dazu erzählen, wie Ihre Entwicklung eigentlich dazu beiträgt, Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher über die Herkunft und auch die Produktionsbedingungen der tierischen Produkte, die gekauft werden, zu erhöhen? Ist das möglich?
Das ist möglich, wenn man die Daten hat. Ich habe hier eben das Projekt Kinley erwähnt, was aus den Bestandteilen KI für Lebensmittelkettenüberwachung besteht. Und in diesem Projekt Kinley ist zum Beispiel ein Betrieb aus der Region Niederrhein dabei, das ist der Betrieb Kollmanns, die Kükenaufzucht betreiben und die Küken dann in einen normalen Brutenstall ausstallen. Und da haben wir die ganze Kette. Er macht sein eigenes Futter, weil ihm die Qualität des kaufbaren Futters nicht gereicht hat. Die war einfach zu variabel. Also hat er kurzerhand, der Herr Kollmanns, ein Futtermittelwerk dorthin gebaut, sodass wir dort den wunderbaren Fall haben, dass wir wirklich über die gesamte Kette bis hin zum Schlachten alle Daten bekommen und dann auch schauen können, welche Parameter oder KI-Sprach sprechen, Entschuldigung, welche Features notwendig sind, um zu sagen, wie gut die Qualität der Produkte, wie gut die Tiergesundheit, wie gut das Tierwohl letztendlich auch gewesen sind bzw. sind und welche Auswirkungen das eben auf die Produktkette hat. Und das sind Ansätze, die man auf andere Bereiche auch übertragen kann. Ich denke gerade, Frau Hose, auch mit Ihren Ansätzen der Sensorik, wenn man dort sehr eng Sensordaten bekommen kann, mit einer hohen Informationsdichte letztendlich, dann wird man dort auch Ähnliches machen können. Bei den Schweinen versuchen wir das auch gerade, das wird auch funktionieren. Und letztendlich ist das für den Verbraucher sehr wichtig. Also wenn wir über Tierwohl sprechen, über Labels sprechen, über CO2-Footprint sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie diese Modelle überhaupt funktionieren. Und wenn Sie heutzutage als Betrieb, Penny, Rewe, die machen das, die Rewe Group, und sagen, ja, mein Produkt oder dieses Produkt ist zertifiziert, ich kann euch einen Footprint angeben, dann wird da nicht einer angegeben, da werden da in der Regel fünf angegeben, weil es fünf unterschiedliche Modelle gibt, die mehr oder weniger arbiträr sind. Und das kann es in der Zukunft ja auch nicht sein. Wenn ich Daten habe und dann auch Informationen erzeugen kann über sehr gute Modelle, weil auch die Datenlage entsprechend gut ist, dann kann ich eben auch unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Aspekten rechnen. Ich muss aber nicht irgendwas artifiziell überlegen. Das Einzige, was dann artifiziell ist, ist die Intelligenz. Die brauche ich dafür. Und dafür brauche ich aber gute Daten. Und das ist eben auch ein Beweggrund. Gute Sensoren braucht es dafür. Es braucht aber auch eben Höfe, die an diesem System partizipieren. Und deshalb ist das Ganze ein Beweggrund dafür, dieses Projekt Ceres zu machen, um dann letztendlich auch die Qualität der Produkte lückenlos nachverfolgen zu können.
Könnten wir wahrscheinlich noch wesentlich länger darüber diskutieren, was so alles dann auch mit den Daten noch möglich wäre. Dafür reicht leider in diesem Podcast die Zeit nicht, aber für eine Frage zum Abschluss haben wir noch etwas Zeit. Und zwar ist das Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ja dazu da, anwendungsnahe Projekte zu fördern, die das Potenzial für eine wirtschaftliche Verwertung haben und so auch den Weg in die Praxis finden. Wirtschaftsnahe Verwertung, das ist auch das Stichwort. Herr Mattes, vielleicht bleiben wir kurz bei Ihnen. Warum sollte eine Landwirtin oder ein Landwirt denn ihr entwickeltes Produkt kaufen?
Weil es aus den eben genannten Gründen ihren Tieren einen Vorteil bringt. Im Bereich Tierwohl, aber im Bereich auch der Ressourcenoptimierung direkt für den Hof. Und dritter Aspekt, ganz wichtig. Ich bin ja reportingpflichtig als Betrieb und ich kann dieses Reporting mit diesen Daten sehr stark automatisieren, sodass ich Zeit habe für die eigentlichen Tätigkeiten, die Digitalisierung, die Umstellung, die Adaption von Höfen. Und das ist eine große Aufgabe, da muss man die Landwirte dabei unterstützen und da kann eben auch so ein genossenschaftlicher Ansatz sehr stark dabei unterstützen, ne? Ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Das ist auch ganz wichtig. Der Landwirt sollte nicht Unsummen an Geld ausgeben müssen.
Ja, Frau Rose, dann gebührt Ihnen heute das Schlusswort. Warum sollte denn eine Landwirtin oder ein Landwirt Ihr Produkt kaufen?
Aus ähnlichen Gründen wie bei Herrn Mattes, vielleicht etwas direkt stalltierbezogener für die direkte Arbeit. Das Produkt bringt eben neben der verbesserten Tierüberwachung auch eine deutliche Steigerung im Hinblick auf Stallklima und Emissionsmaßnahmen mit sich, was auch immer wichtiger werden wird. Zum anderen ist es eben auch für zukunftsorientierte Betriebe mit Weidehaltung, was wir tatsächlich auch in Brandenburg-Mecklenburg immer mehr haben, im Stall und auf der Weide möglich zu nutzen. Und damit kann eben schneller im Sinne des Tierwohls gehandelt werden. Und zudem wird durch die Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren ein Teil der Stalleinrichtung automatisiert, was eben auch zu einer Entlastung des Landwirts, der Landwirtin führt.
Ja, damit sind wir auch am Ende des heutigen Interviews angekommen. Und wir haben verschiedene Ansätze kennengelernt, die die Vernetzung von digitalen Systemen und deren Daten ermöglichen und damit auch die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte erleichtern können, zu mehr Tierwohl führen und dann auch die Transparenz in der Wertschöpfungskette erhöhen. Ja, herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank für diese Einblicke in die Projekte und natürlich auch viel Erfolg für die weitere Projektlaufzeit.
Sehr gerne.
Gerne.
In der nächsten Folge geht es dann nochmal um die Digitalisierung im Kuhstall, in der wir unter anderem Systeme zum Monitoring von Hitzestress und Klauenerkrankungen, ein Daten- und Informationsmanagementsystem für Kälber und Fersen sowie die Integration von Verhaltensdaten in das digitale Tierwohlmonitoring mit unseren Interviewgästen diskutieren werden. Weitere Informationen zu unseren Digitier-Projekten, den Projektergebnissen und aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.digi-tier.de. Aktuell ist natürlich auch auf unserem LinkedIn-Profil. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.